Gottes.
Staffel 1. Episode 6. Diesmal gibt es eine Orientierung zum Thema Epigenetik. Evo Mantis. Evo Mantis. Evo Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Willkommen bei einer neuen Folge von Evo Mantis. Heute habe ich mir mal als Überblick und kleinen Orientierungslauf das Thema Epigenetik rausgesucht. Auch hier werde ich jetzt nicht zu tief in diese ganzen Fakten und Begriffe und so weiter einsteigen, sondern eher mal so ein bisschen Überblick geben. Dabei nehme ich mal wieder in Kauf, dass es ein bisschen, ja, man könnte sagen, wischiwaschi wird, aber dafür ist es vielleicht auch ein bisschen verständlicher und erstmal so eine grobe Idee und Orientierung zu geben, gerade für jemanden, der noch nie von irgendwas Epigenetik gehört hat. Aber das Ganze ist ein relativ neues Forschungsfeld und ich finde es wahnsinnig spannend. Es ist etwas, was man vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren, glaube ich, noch gar nicht so geahnt hätte irgendwie, dass das so eine Bedeutung haben könnte. Und ich glaube, was das alles an Auswirkungen hat, wird sich erst wirklich in weiteren 20 oder mehr Jahren zeigen und ergeben. Um mal ein bisschen drauf einzusteigen. Bei der Frage, wie Menschen oder überhaupt Lebewesen denn eigentlich so konzeptioniert sind, also was sie ausmacht, was sie bestimmt, wieso sie so sind, wie sie sind, gab es früher im Wesentlichen zwei Betrachtungen. Das eine war genetische Grundlagen, auf die ich auch gleich noch ein bisschen eingehe, und das andere war Erfahrungen, also was sich während ihrer Lebzeit quasi an Eindrücken ergeben hat, die dann dazu geführt haben, dass sie sich halt dem irgendwie angepasst haben. Man könnte auch sagen Hardware, Software so ein bisschen. Also Genetik ist vereinfacht gesagt das, was wir mit der DNA verbinden, wobei die DNA nicht alles ist. Es gibt da viel mehr Faktoren, aber das sind so ein bisschen die Baupläne, die wir hier in uns tragen, die wirklich in jeder einzelnen Zelle drin sind, die sich auch bei der Fortpflanzung, die entsprechend weitergegeben werden und wo halt ein Anteil vom Vater und ein Anteil von der Mutter kommt und sich mischt. Ja, wie steige ich hier ein? Das Spannende daran ist ja, ursprünglich haben sich Lebewesen asexuell fortgepflanzt. Das heißt, das waren im Prinzip komplette Klone voneinander, die sich gebildet haben. Die haben exakt den gleichen Bauplan weitergegeben. Und dieser Bauplan hat letztlich genau definiert halt, welche Sachen wie gebaut werden. Das kann man sich so wie Blaupausen vorstellen, letztlich, die für so eine, ja, als wenn man irgendwo eine neue Fabrik, eine neue Existenz irgendwo aufbauen würde, eine neue Maschinerie und so weiter. Lebewesen sind auch gut da drin, quasi ihre eigenen Baupläne dann wiederum auch weiterzugeben und da was Neues mitzugründen. Also das genau ist ja Fortpflanzung. Das ist genau das, was Leben ausmacht und was dann wiederum in der Evolution auch entscheidend und wichtig ist. Diese Baupläne, wenn die als Klon weitergegeben werden, dann verändert sich so ein Lebewesen natürlich nicht. Es hat aber gewisse Vorteile, wenn man vielleicht andere neue Eigenschaften, also als Anpassung entwickelt, als Vorausanpassung, möglicherweise auch für etwas, was sich dadurch dann erst im Wechselspiel ergibt. Bei der Genetik geht man davon aus, dass die Veränderungen typischerweise eher zufällig passieren. Das heißt, Kopierfehler bei den Bauplänen, irgendwelche Defekte, die sich da einschleichen, sei es durch Radioaktivität, Gifte, sonstige Probleme und Versehen. Und die ja in manchen Bereichen dann einfach wieder korrigiert und ausgemerzt werden vom Körper, also der auch fehlertolerant hier agiert, aber in anderen Bereichen sich vielleicht halt auch erhalten und dazu führen, dass ein Lebewesen dann andere Eigenschaften hat, die in den meisten Fällen kontraproduktiv sein könnten oder problematisch, die vielleicht auch dazu führen, dass das Lebewesen relativ schnell stirbt oder sich nicht fortpflanzen kann, die in wenigen Fällen aber auch dazu führen kann, dass es einen Vorteil gegenüber anderen Lebewesen hat und sich dadurch durchsetzt oder keinen entscheidenden Nachteil hat, aber dafür vielleicht irgendeine Nische besetzt, einen neuen Bereich und damit diese Gene, diese anderen Baupläne überleben oder auch neben vielen anderen auch überleben. Und das Entscheidende ist jetzt, in der Evolution geht es eben nicht nur um das Überleben des einen Stärksten. Dann hätten wir nämlich eine komplette Monokultur immer von allen Sachen. Und sobald eine neue Errungenschaft kommt, würde alles komplett ausradiert werden und durch diesen einen Typus Lebewesen ersetzt werden. Das ist so umfassend in dieser globalen Größenordnung nicht der Fall. Auch wenn wir es in kleinen Nischenbereichen immer mal wieder erleben, irgendwie, dass eine Art andere irgendwie platt macht oder sowas, aber das ist nichts, was auf Dauer irgendwie existieren kann, sondern da brauchen wir auch immer eine Varianz und letztlich überlebensfähig sind immer nur Gesamtkonstrukte. Also Gesamtkonstrukte aus vielen verschiedenen Lebewesen, die in so einem Ökosystem da zusammenarbeiten. Oder halt bei Menschen halt in einer biosozialen Struktur zusammenarbeiten. Ja, das Schöne ist jetzt an sexueller Fortpflanzung, dass wir quasi zwei Baupläne miteinander kombinieren. Und das ist so ein bisschen halt, so der Turbo quasi bei dem Bauplan Neubauen, weil natürlich könnte man so Baupläne auch stärker randommäßig machen, also indem man einfach Mechanismen hätte in so einem, die dazu führen, dass sehr, sehr viele Übertragungsfehler passieren. Ja, das könnte ein evolutionärer Mechanismus sein, der sich etabliert, dass ich sehr viele Kopierfehler mache, die dann dazu führen, dass ich halt sehr stark Mutationen habe und sehr viele verschiedene Varianten habe und dadurch auch eine stärkere Entwicklung von Lebewesen haben kann. Und tatsächlich unterstellt man ja einigen Viren diese Variante, auch wenn die das dann indirekt machen, mit dem Kopieren, was passiert, oder auch Bakterien, die stärker modifizieren da. Es kann also Vorteile haben, wenn man da viele Varianten baut, indem man viele Kopierfehler da einbaut, aber es ist halt immer hochrisikoreich, weil ein Großteil dieser Kopierfehler eher dazu führt, dass es halt Probleme gibt. Also will man es vielleicht nur in bestimmten Bereichen von dem Code wiederum machen. Eine geniale andere Idee ist es jetzt aber, einfach zu sagen, hey, ich habe hier zwei funktionierende Baupläne, ja? Mutter, Vater, offensichtlich haben es beide so weit geschafft, dass sie miteinander halt irgendwie ein Kind Nachwuchs irgendwie machen. Also ganz so schlecht scheint es ihnen als Organismus nicht zu gehen. Sie scheinen einigermaßen angepasst zu sein an die Umwelt. Jetzt kombinieren wir diese Baupläne, machen so ein bisschen so ein Best-of quasi auf beiden. Oder was heißt Best-of? Also so ein Mischmasch aus zwei funktionierenden Sachen, dass aber trotzdem ganz viele neue Kombinationsmöglichkeiten ergibt. Sodass, wenn die halt ganz viele Kinder haben, diese Kinder halt nicht identisch sind normalerweise, sondern halt alle irgendwie verschieden. Das heißt, ich kriege eine große Varianz an verschiedenen Kindern und Nachkommen aus zwei einigermaßen funktionierenden Bauplänen. Und das ist halt schon einigermaßen genial. Deswegen hat sich halt sexuelle Fortpflanzung so durchgesetzt und deswegen ist letztlich Sex halt wahnsinnig wichtig geworden. So könnte man es kurz zusammenfassen. Das ist aber ja der ganze Genetikteil, den wir da haben. Der andere Teil ist, ein Lebewesen muss sich auch im Laufe seines Lebens an irgendwelche Umstände anpassen können, also an eine veränderte Umwelt. Und wir hatten es, beim Menschen ist es halt nochmal stärker, eine Phase in der Kindheit, wo man sehr unfertig ist, sehr, sehr unfähig ist, auch quasi sich selbst zu versorgen, aber besonders anpassungsfähig ist und besonders stark quasi auf das soziale Umfeld, auf die komplexen Strukturen, auf unterschiedliche Umweltbedingungen sich hin adaptieren kann, also anpassen kann. Das ist bei vielen Tieren oder auch Pflanzen und so weiter weit weniger der Fall. Insofern ist es aber trotzdem gegeben, dass dort auch während des Lebens gewisse Anpassungsprozesse möglich sind. Man kann, also in den einfach zu erklärenden Sachen, man kann ja auch gewisse Sachen lernen über seine Umgebung, gewisse Verhaltensweisen, gewisse Regeln, gewisse Konzepte und so weiter. Auch das gehört alles zu den erfahrungsbasierten Geschichten. So, und lange Zeit dachte man, diese zwei Sachen gibt es im Wesentlichen. Es ist aber halt nicht die ganze Wahrheit gewesen und gewisse Sachen konnten man damit auch immer nicht so richtig erklären. Eine Sache, die sich nicht so gut erklären ließ, war, wie lernen eigentlich Tiere viele Sachen? Weil Tiere haben halt keine Schule, die haben auch, also soweit wir das nachvollziehen können, in sehr vielen Fällen, also viele Tierarten haben halt keine so komplexe Sprache, wie wir das irgendwie haben, wo man irgendwie komplexe Konstrukte irgendwie weitergeben könnte, darüber, wie man irgendwie was zu tun hätte. Und gerade theoretische Sachen lassen sich halt durch Tiere sehr schwer weitergeben. Oder zumindest verstehen wir nicht ganz, wie das denn gehen könnte. Also klar können Tiere durch, also lernen durch Beobachtung. Also sie gehen mit den Eltern zusammen auf die Jagd, quasi nach Beutetieren und sehen, wie machen es die Eltern, wie sind die erfolgreich, und dann machen sie es entsprechend auch. Oder die Eltern können ihnen da Testfälle quasi geben und so weiter. Das ist so quasi am Konkreten gelernt. Aber eine theoretische Sache zu lernen, also dass die da etwas vermittelt bekommen über eine Situation, die nicht gerade jetzt ist, sondern die irgendwann später in ihrem Leben mal eine Relevanz entfalten kann, also Angst vor Feuer. Wenn sie aber während der Zeit, wo sie bei ihren Eltern sind, nie Feuer erleben, woher wissen sie denn dann, dass Feuer gefährlich ist? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein genetischer Anpassungsprozess gewesen. Ja, das ist möglich. Bedeutet aber, das sind Prozesse, die wirklich über Jahrtausende hinweg ablaufen, über viele, viele Jahrtausende, und nicht Sachen, die innerhalb von wenigen Generationen irgendwie sich da einschleichen können. Wir haben aber tatsächlich auch Anpassungsprozesse, die schneller gehen, also wo offensichtlich irgendwie gewisse Instinkte und Sachen weitergegeben werden, die auch moderne zivilisatorische Sachen, also zivilisatorisch im Sinne des Menschen, der dann quasi in eine andere Umwelt geschaffen hat, wo sich Tiere irgendwie drauf angepasst haben und da offensichtlich auch Wissen weitergegeben wurde. Müsste man sich jetzt an vielen konkreten Beispielen angucken, aber es gibt so die Tendenz, dass da offensichtlich irgendwas weitergegeben wird. Aber wie passiert denn das verdammt nochmal? Und lange konnte man sich das nicht genau erklären. Die Epigenetik gibt darauf jetzt verschiedene Antworten. Insbesondere deshalb, weil wir hier viel aus Tierexperimenten heraus wissen. Epigenetische Experimente dieser Art verbieten sich bei Menschen eher, weil es oft um traumatische Erlebnisse geht. Und wir wollen Menschen normalerweise nicht irgendwelchen traumatischen Erlebnissen aussetzen, um zu sehen, wie sie dann darauf reagieren und sich verändern. Natürlich gibt es auch so traumatische Erlebnisse für Menschen, aber die sind nicht in so kontrollierten Umgebungen, dass wir da epigenetisch signifikant einfach was ableiten könnten. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, hier viel aus Tierexperimenten zu lernen, oft sind das Ratten. Ein ganz berühmter Versuch dabei ist, den schildere ich jetzt mal etwas genauer. Man hat eine Rattenpopulation, also man hat zwei Gruppen von Ratten. Ich weiß nicht, ob sie noch eine Kontrollgruppe hatten, die auch darüber hinausging, aber nehmen wir mal an, wir haben zwei Gruppen von Ratten. So, die kriegen Stromstöße. Nicht angenehm, fühlt sich für die existenziell potenziell bedrohlich an. Ja, kein superschönes Experiment, aber auch nicht das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Mit dieser Bedrohung zusammen bekommen sie jeweils einen bestimmten Duft. Also da haben sie zwei sehr signifikant unterschiedliche Duftarten genommen für die eine Gruppe und für die andere Gruppe. Das heißt, sie werden im Prinzip darauf konditioniert, könnte man sagen. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig spannend, weil eine Konditionierung auf einen bestimmten Duft, klar, das kann ich lernen. Es gibt entsprechende Konditionierungsexperimente ja schon seit langer Zeit. Spannend war, dass man auch wirklich Veränderungen feststellen konnte im Bereich der Epigenetik. Ich erkläre gleich nochmal, was das dann wirklich genau bedeutet hat. Das heißt, man konnte wirklich in manchen Bereichen in den Zellen wirklich faktisch Veränderungen erkennen, wo das Auswirkungen hatte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Man hat dann nicht die Ratten selber, die diese Erlebnisse hatten, genommen, sondern deren Kinder, die auch möglichst kurz nur bei ihren Eltern gelebt haben, wobei die Frage ist, wie könnten es die Eltern ihnen erzählt haben, aber auf jeden Fall die nicht eine gemeinsame Erfahrung irgendwie da hatten von wegen dieser Duft und das bedeutet das oder sonst was, sondern da wurden die überhaupt nicht diesem Duft ausgesetzt und auch nicht den Stromstößen ausgesetzt. Trotzdem haben die Kinder dieser Ratten der entsprechenden Population jetzt ein Angstverhalten gezeigt. Das heißt, sie wussten, dass ein bestimmter Duft mit einer Bedrohung zu assoziieren ist. Und zwar jeweils nur derjenige Duft, aus deren Elterngruppe sie kamen. Hat man das jetzt umgekehrt gemacht, das heißt, der jeweils anderen Gruppe den, also Duft quasi von der anderen halt gegeben, über Kreuz hinweg, haben sie keine Reaktionen gezeigt. Das heißt, es war nicht nur dieses, oh, da ist ein Duft, also kriege ich Panik oder sowas, sondern jeder Duft quasi, also bei der einen oder bei der anderen Gruppe, hat entweder Panik ausgelöst oder keine Panik ausgelöst, je nachdem, ob die entsprechenden Eltern halt gelernt hatten, dass das mit einer Bedrohung zu assoziieren ist. Wie verdammt nochmal geht das? Und was bedeutet das auch für uns Menschen höchstwahrscheinlich? Nun, das, was man verstanden hat, ist, dass die Genetik, also der wirkliche Bauplan, also diese, das ist diese oft diese Doppelhelix, was man so schön irgendwie symbolisch irgendwie sieht, aber es gibt noch ein paar andere Mechanismen. Dieser sehr komplexe und umfassende Programmcode, den man quasi zwar inzwischen komplett kennt, aber noch nicht wirklich verstehen kann. Also wir verstehen nicht ganz, wie dieses Programm funktioniert. Wir könnten es jetzt auch nicht künstlich schreiben. Wir können nur Sachen aus diesem Programmcode irgendwie kopieren von irgendwelchen Lebewesen auf vielleicht was anderes oder da drin rumfummeln. Das können wir. Wir wissen aber nicht genau, was wir tun. Es ist nicht wie ein Computerprogramm, wo wir wissen quasi, wie die Syntax funktioniert, was die Semantik der einzelnen Befehle ist, wie das alles ineinander greift. So genau wissen wir es nicht. Wenn wir es wüssten, könnten wir noch viel krassere Sachen wahrscheinlich irgendwie machen, aber wir können auch so schon relativ viel im Prinzip machen, indem wir da halt rumprobieren. Aber dieser Programmcode ist nicht alles. Es gibt große Teile in diesem Programmcode, die sind, haben offensichtlich nicht so viel Funktion. Ganz exakt sagen kann man das oft nicht, welche da wirklich Funktionen haben und welche nicht, aber wir gehen davon aus, dass viel von dem Programmcode, was wir rumschleppen, irgendwelche alten Fragmente sind. Ja, das ist, also bei Computerprogrammen wäre das auskommentierter alter Code oder irgendwelche Prozeduren oder Sachen, die normalerweise nie aufgerufen werden. Die aber trotzdem mitgeschleppt werden. Können Sie sich auch fragen, warum? Also es ist ja nicht effizient, es stört vielleicht auch nicht entsprechend, insofern hat sich's halt erhalten. Aber vielleicht würde man es ja trotzdem irgendwie wegkürzen. Es sind aber tatsächlich halt Baupläne da, die leichter wieder reaktiviert werden können. Also irgendwelche Mechanismen, irgendwelche Organe, irgendwelche Dinge, die quasi unser Körper leichter wieder lernen könnte zu bauen, wenn das halt da noch angelegt ist in diesem Programmcode und sich dann wieder leichte Veränderungen ergeben. Also es könnte durch Mutationen wieder leichter aktiviert werden. Ein Beispiel ist, was vielleicht viele von euch kennen oder was vielleicht auch wichtig ist zu wissen. Zucchini, ja, sind ja gezüchtet aus einer Ursprungssorte mit Kürbissen und so weiter, die zum Teil einfach ungenießbar waren oder auch giftig waren. Und die enthalten aber immer noch Programmteile quasi, die auch diese Giftstoffe und diese sehr bitteren Substanzen halt produzieren können. Und ab und zu gibt es quasi eine Rückmutation und so ein Zucchini kann dann auch mal total bitter schmecken und dann sollte man es nicht essen, weil isst man größere Mengen davon, dann sind die tatsächlich, also wirken die tatsächlich giftig. Das gibt ab und zu wieder so Vergiftungsfälle. Das ist so eine Rückmutation von was quasi immer noch vorhanden ist in diesen Zucchini, auch in der gezüchteten Variante. Genauso haben wir das in mannigfaltiger Form an vielen Stellen in Lebewesen. Und das hat unter Umständen halt einen sinnvollen Zweck. Das heißt, es waren mal Anpassungen halt auf eine bestimmte Situation, die aber vielleicht nicht mehr gebraucht werden unbedingt, die aber vielleicht wieder notwendig werden könnten und die dann halt immer noch quasi auf Lager da sind und leichter wieder reaktiviert werden. Also wo es praktisch nur ein paar genetische kleine Mutationen braucht und dann funktioniert es wieder und ist es dann eine wieder sinnvolle Anpassung quasi, dann setzen sich diese Lebewesen auch durch und dann würde sich das wieder weit verbreiten. Also ein super Trick eigentlich. Aber darüber hinaus gibt es auch viele Code-Teile quasi, die einfach nicht so, die vielleicht mehr oder weniger ruhen und wo man nicht genau weiß, wodurch das ausgelöst wird, dass die halt mal stärker, mal weniger stark ist, oder beziehungsweise man wusste es lange nicht, wo die Epigenetik jetzt eine Antwort drauf gibt. Und zwar gibt es eine Reihe von Steuermechanismen, die darüber entscheiden, welche Teile unserer Baupläne wie stark oder überhaupt benutzt werden. Unser Körper hat, also diese Doppelhelix ist ja ziemlich lang wiederum auch, die ist in jeder Zelle vorhanden und die ist dann zum Teil aufgewickelt. Und je nachdem, wie die da aufgewickelt ist und was quasi sind bestimmte Bereiche leichter oder schwerer zugänglich. Das heißt, die werden leichter oder häufiger abgelesen als andere, die vielleicht... Also darüber kann eine gewisse Steuerung erfolgen quasi, über diese Art der Wicklung. Aber es gibt aber auch andere Mechanismen, zum Beispiel, dass da so auf diese DNA quasi so Stücke draufgesetzt werden, dass die eigentlich gar nicht ablesbar ist. Also so wie Blindstopfen, könnte man sagen, mit denen es ein bisschen neutralisiert wird. Die lassen sich natürlich auch wieder wegnehmen oder hinzufügen. Und die werden aber tatsächlich gesteuert durch Erlebnisse. Und das ist das, was man bei den Ratten halt auch nachweisen konnte, dass es da Veränderungen gab in solchen Sachen. Und diese Veränderungen, die sind nun zum einen in den einzelnen Lebewesen vorhanden und die überdauern auch viele, viele Jahre. Also es kann wirklich sein, dass etwas, was in frühen Lebensjahren irgendwie da an Erfahrungen gesammelt worden ist, dann sich epigenetisch auch noch das restliche Leben über wiederfindet und steuert wie wirklich wesentliche Strukturen, unter anderem halt auch wesentliche Strukturen vom Gehirn, aufgebaut werden und funktionieren. Also die Epigenetik steuert quasi, wie Strukturen gebildet werden. Und die gebildeten Strukturen sind ja dann wirklich physikalisch vorhanden und physikalisch vorhandene Unterschiede, auch im Sinne der Neurodiversität, die ich ja auch schon angesprochen hatte. Und insofern sind das wirklich unterschiedliche Gehirne, die da entstehen mit. Und auch selbst mit Neuroplastizität, also einer ständigen Wiederanpassung des Gehirns, ist die Epigenetik ja trotzdem vorhanden. Und diese Epigenetik steuert dann auch wieder die neuroplastischen Veränderungen wiederum. Das heißt, habe ich, das ist unter anderem in der Traumaforschung recht relevant, habe ich durch ein Trauma eine veränderte Epigenetik, die sich auch sehr lange erhalten kann, dann steuert das meine Neuroplastizität und meine Gehirnstrukturen, wodurch auch mein ganzes Denken, mein Verhalten, meine Bedürfnisse und so weiter gesteuert werden. Und das ist nichts, was ich einfach so ablegen kann. Also der Gedanke oder die Formulierung, ja, dann lass es doch einfach sein, also lass es doch einfach los, so nach dem Motto, wir sind kein Moment. Das sind meine Gehirnstrukturen, die basieren darauf quasi, dass da epigenetisch was in diesen ganzen Zellen anders ist. Und das soll ich jetzt einfach loslassen? Das funktioniert nicht. Man kann aber auch epigenetische Anpassung oder Veränderung auch wieder rückführen und anpassen. Es ist aber halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der nicht so einfach ist. Und es ist nichts, wo man einfach sagen kann, ja, dann mach das doch mal eben, sondern man muss da sehr kontinuierlich quasi dranbleiben und dann kann das mit der Zeit sich auch wieder verändern. Und das ist ja auch sinnvoll, dass man sagt, irgendwie ein krasses, existenziell bedrohliches Erlebnis, was so ein Trauma dann auch eigentlich ist oder auslöst, das muss ja auch möglichst stabil erhalten bleiben, weil das war so signifikant und kritisch. Wenn das nochmal passiert und dann schief geht quasi, dann sind wir ja weg. Also das ist so das Konzept dahinter. Das Trauma schützt uns davor, dass eine existenziell kritische Situation uns beim nächsten Mal möglicherweise halt das Leben kostet. Oder auch unseren Kindern das Leben kostet. Ja, das kann ja auch sein. Oder unsere Verwandten, die tragen ja auch alle unsere Gene weiter. Insofern wollen wir die auch alle schützen. Insofern ist das auch evolutionär relevant. Und dieses Trauma ist insofern halt relativ stabil halt da drin verankert. Lässt sich aber schon auch wieder rückführen, wenn man halt sagt, nee, die Situation ist jetzt vorbei. Wir können uns da wieder anpassen an was anderes. Aber das dauert. Also nur weil es quasi mal eine ganze lange Zeit jetzt okay war, heißt es ja nicht, dass die Bedrohung forever jetzt irgendwie weg ist. Also keine Ahnung. Einmal kam der böse Säbelzahntiger, das ist immer so ein berühmtes Beispiel, was verwendet wird bei vielen Sachen. Einmal kam der Säbelzahntiger und hat uns fast alle aufgefressen und so weiter. Und nur weil der jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr da ist, heißt es ja nicht, dass die Gefahr für immer vorbei ist, sondern wer könnte ja wiederkommen. Ja, das heißt, das Trauma bleibt sehr lange. Das ist halt dann wieder eine Risikoabwägung, ein Glücksspiel quasi. Welche Anpassung mache ich? Also lasse ich mich schnell davon überzeugen, dass doch wieder alles gut ist, werde dann aber vielleicht vom Säbelzahntiger gefressen oder lebe ich in ständiger Angst und Vorbereitung darauf, dass der Säbelzahntiger kommen könnte, aber dann kommt er gar nicht. Beides kann insofern blöd sein, kann aber auch jeweils die richtige Entscheidung sein. Jedenfalls, diese Epigenetik konserviert quasi solche Sachen auf einer grundlegend molekularen Ebene. Und diese Epigenetik kann auch weitergegeben werden. Nicht ganz umfassend, also man geht davon aus, dass irgendwie, ich glaube, Schätzungen gehen irgendwie so von 15% aus oder sowas, die da weitergegeben werden, sondern Wahrscheinlichkeit von 15% oder dergleichen, aber das ist sehr diffus und vage. Es war gerade bei diesem Rattenexperiment eigentlich schon sehr deutlich zu sehen, irgendwie wie die Nachkommen das irgendwie schon alle gerafft haben, irgendwie, dass dieser Duft halt problematisch ist. Insofern fraglich, dass das abgeschwächt weitergegeben wird, okay, macht Sinn, ja, also eine Anpassung quasi, die die Eltern erlebt haben, weiterzugeben ist sinnvoll, aber vielleicht hat sich die Umgebung so weit verändert. Insofern sollte man nicht zu viel, also da nicht 100% drüber kopieren, sondern halt abgeschwächt, weil dann habe ich auch über mehrere Generationen hinweg die Chance, aus so einer Anpassung wieder komplett rauszukommen, weil sich vielleicht die Umwelt verändert hat. Und genau das hat man bei Menschen mit Traumata, mit generationenübergreifenden Traumata auch gesehen, dass es Anpassungen sind, die über 1, 2 bis zu 3 Generationen irgendwie weitergegeben werden, die dann aber verschwinden. Und das waren jetzt Anpassungen, die keineswegs nur sich erklären ließen durch soziale Interaktion und Weitergabe. Also traumatisierte Eltern führen auch zu einem Trauma bei Kindern, die das direkt oder indirekt weitergeben. Und sei es einfach, dass die vielleicht traumatisierten Eltern so viele Probleme hatten und so viel Instabilität erzeugt haben, dass das Kind wiederum halt durch diese instabile Situation traumatisiert wurde. Das ist auch eine Möglichkeit, aber die können sie auch anderweitig weitergeben, indem sie es vielleicht erzählen oder immer wenn ein Flugzeug irgendwie zu hören ist, zeigen Angst und das Kind lernt es dann da draus und so weiter. Und diese Angst kam aber daher, dass sie halt im Krieg irgendwie oft mit Bombenangriffen und Flugzeug irgendwie da eine Assoziation geschaffen haben. Es wäre alles erklärbar, aber es gibt es auch tatsächlich in Fällen, wo die Kinder eben halt relativ früh auch von den Eltern getrennt worden sind oder von denen getrennt aufgewachsen sind, aber die trotzdem spezifische Ängste und so vage Erinnerungen quasi an Sachen hatten, die sich erst viel später erklärt haben, wie sie das dann ihre Vorfahren quasi nachvollzogen haben. Und das ist alles ein bisschen schwammig noch und ein bisschen diffus. Und gerade bei Menschen kann man es eben nicht so experimentell wirklich machen, aber bei Tierexperimenten schon. Es ist nur von der Tendenz her einfach wahnsinnig spannend und lohnt auf jeden Fall einen Blick. Und wie gesagt, ist in der Traumaforschung relativ populär. Es gibt auch ein paar Konzepte, die man davon oder Mechanismen, die man davon ableiten kann. Also was sinnvoll ist, wie man an sowas arbeitet. Es gibt ein paar Substanzen, die ein bisschen da mehr Dynamik reinbringen, quasi in diese ganze Epigenetik, also die es leichter machen, solche Konstrukte auch wieder ein bisschen aufzulösen. Also wo man leicht unterstützen kann. Auch die Geschichten Intervention nach Trauma, also Krisenintervention, ist eigentlich schon lange bekannt, dass Krisenintervention möglichst zeitnah nach einem Trauma erfolgen sollte. Und sie umso schwieriger wird, wenn es erst deutlich später erfolgt. Obwohl sich die Traumafolgen oft erst nach einigen Wochen oder Monaten richtig zeigen. Und dazu, aus der Epigenetik heraus, weiß man, dass sich diese epigenetischen Veränderungen selbst bei Einzelereignissen oder zeitlich begrenzten und abgeschlossenen Ereignissen, dass sich diese epigenetischen Veränderungen erst nach einer gewissen Zeit, also molekular wirklich zeigen. Das heißt, es braucht einfach, bis das eingearbeitet wird, aber das ist ein Prozess, der läuft, weil das quasi in dem Verstand vom Menschen immer noch irgendwie gespeichert ist und irgendwie es einen Mechanismus gibt, der darauf Auswirkungen hat und das in diese Epigenetik einbaut, um es zu erhalten. Und kann man dort intervenieren halt in den ersten Wochen und diesen Prozess quasi unterbrechen oder abschwächen, dann kann man die epigenetische Speicherung halt abschwächen oder verhindern. Und dadurch auch einen Großteil des Traumas halt rausnehmen und muss dann quasi nicht ganz so viel so hartnäckig und langwierig aufarbeiten, wie das der Fall wäre, wenn sich's erstmal festsetzt. Und wo dann wirklich auch die ganzen Folgen und Konsequenzen halt dann zum Tragen kommen. Das ist ja das genau, was passiert bei solchen Traumafolgestörungen, dass sich sowas eben halt auch in der Epigenetik festsetzt, was dann wiederum Auswirkungen hat auch in die Neuroplastizität, was andere Gehirnstrukturen verursacht, die dann halt eine Anpassung halt auf diese Gefahren, die man erlebt hat, halt sind, die dann dazu führen, dass man halt Ängste und Probleme und so weiter in vielen Situationen bekommt, was eine super Anpassung eigentlich ist. Das ist ein super Mechanismus, ja, das wird immer so als Störung und Problem und Krankheit und so weiter, wo man sagen kann, nee, da hat sich der Mensch auf einfach eine Bedrohung angepasst und es war aus der Evolution heraus sau wichtig, auch dass er das konnte. Das hat einfach viel mehr Nachkommen irgendwie das Überleben gesichert und überhaupt dafür gesorgt, dass diese Gene weitergegeben wurden. Ja, Menschen, die das nicht konnten, also die traumaunfähig quasi sind, hatten wahrscheinlich einfach geringere Überlebenschancen. So, aber es ist halt ein Problem, wenn du halt einmal ein Trauma erlebst quasi, was dich dann für das Rest deines Lebens prägt und wenn das aber was war, was dein Körper halt als so Wesentlichen einschätzt und wo du dir dann sagst, ja, aber das kann ja rational gar nicht mehr passieren, das war eine ganz andere Situation und so weiter, Das nützt dir aber nichts, weil wir die Mechanismen trotzdem vielleicht greifen, wenn du es nicht rechtzeitig hinkriegst, das irgendwie umzubiegen oder zu intervenieren oder dann wieder zurückzuführen halt. Also da musst du viel mehr Arbeit reinstecken. Da reicht nicht der eine logische Gedanke von wegen, ja, aber das ist ja eigentlich sinnlos, wo man sagen kann, das ist schön, dass das so ist, aber da musst du sehr viel mehr investieren, um trotzdem diesen grundlegenden, in unserer Evolution sehr stark verankerten Mechanismus halt dem entgegenzuwirken. Ja, und das ist die Epigenetik, grob erklärt von den Mechanismen und wieso sie eigentlich so wahnsinnig wichtig ist und so viele Auswirkungen hat. Und damit belasse ich es für heute mal dabei. Ich glaube, es hat sich schon gezeigt, wie jetzt die verschiedenen Themen und Orientierungspunkte aus den verschiedenen Episoden sich so ein bisschen miteinander anfangen zu verknüpfen. Wer nicht alle Episoden gehört hat, ich habe ein bisschen zum Thema Diagnostik mal erzählt. Das wird jetzt dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch wichtiger, also wo ich da Probleme sehe. Auch zum Thema Neurodivergenz einiges erzählt, wieso alles eine Anpassung ist oder was evolutionäre Psychologie ist. Heute ein bisschen Epigenetik. Ich würde jetzt dann in den nächsten Episoden endlich mal auf das Thema ADHS und komplexe posttraumatische Belastungsstörung eingehen, was ich ja heute so ein bisschen mit Epigenetik auch so angesprochen habe. Und dann auch in einer weiteren Episode ein bisschen stärker auf Autismus-Spektrum. Beides auch erstmal überhaupt nicht abschließend und erschlagend und komplett mit Referenzen. Es gibt zu diesen beiden Themen, wie auch zu den anderen Themen, es gibt viele dicke Bücher, Podcasts, YouTube-Kanäle und sonst was, die wahnsinnig viele verschiedene Informationen und so weiter jeweils haben. Der Stand der Wissenschaft ist in Bewegung in all diesen Feldern. Es gibt immer wieder neue Papers und Detailerkenntnisse daraus. Das ist natürlich nicht mal eben in so einer Folge darstellbar. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch an der Stelle. Es darf auch ruhig an ein paar Stellen ein bisschen unscharf sein. Wichtig ist eigentlich, dass ihr mal diese verschiedenen Themenbereiche mal hört, mal so ein bisschen mitnehmt und so ein bisschen Kreuz verknüpfen könnt, diese ganzen Sachen, um mal so ein Podest zu etablieren, auf dem man heraus dann auch einzelne Themen ansprechen kann und ein bisschen weiterentwickeln kann. Und mit dem ihr dann auch, wenn ihr wollt, jederzeit halt entsprechend weiterforschen und weiterhören könnt. Ich werde auch dann sicherlich Episoden machen, wo ich mal so ein paar mehr Referenzen mache zu entsprechenden Ressourcen, die es gibt. Ihr seid aber alle wahrscheinlich fit genug, dass ihr auch selber da den entsprechenden Begriff ein bisschen weitersuchen könnt, wenn es euch interessiert. In dem Sinne war es das jetzt erstmal für heute und ja, ich komme auf dieses und viele andere Sachen wieder zurück. Es freut mich, wenn ihr wieder reinhört und dass ihr heute dabei wart. Evil Mantis. Evil Mantis. Evil Mantis. Evil Mantis. Evil Mantis.